Hallo und herzlich willkommen zu bauherrn-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden. Mein Name ist Maxim Bündler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Heute in einer ganz neuen Konstellation, ich weiß gar nicht, wie ich das anmoderieren soll, in einer ganz neuen Konstellation, und zwar habe ich nicht einen Gast, ich habe zwei Gäste bei mir im Gespräch. Wir machen einen flotten Dreier, haben wir gesagt. Und der flotte Dreier, das ist nicht nur ein flotter Dreier, der einfach mal schnell und daherkommt. Nicht so ein One-Night-Stand, sondern wir machen wirklich fundiertes Wissen, was wir haben. Wir sind drei Experten. Ne? Was passt besser zusammen als Architektur, Licht und Bad? Und ich meine, wir haben ja überall, machen wir uns viele Gedanken zu den einzelnen Themen, und immer wieder taucht das Thema des Badezimmers auf, und so habe ich mir gedacht, okay, da können wir doch eine schöne Folge machen, indem wir einen Experten herholen, der sich im Badbereich auskennt, und den Fabian, den haben wir ja auch schon mal zu Gast gehabt, der sich im Bereich des Lichtes auskennt. Und damit darf ich begrüßen einmal den Fabian, den wir ja schon kennen. Hallo Fabian, wie geht's dir?
Hallo Maxim, mir geht's wunderbar. Dankeschön für die Einladung heute.
Genau, sehr gerne. Ich habe ja schon mal vor ein paar Folgen gab es mal so ein paar Fragen über Instagram. Da gab es auch die Frage zur Lichtplanung nochmal. Habe ich wieder auf unser Interview verwiesen. Das heißt, das Thema der Lichtplanung ist für die Bauherren auch natürlich nach wie vor interessant. Und zum anderen habe ich bei mir aus dem Süden den Sven bei mir zu Gast. Der Sven ist wohnt in der Schweiz. Und er ist der Badexperte. Er hat auch einen ganz tollen Instagram-Account. Darauf kommen wir nochmal alles, sprechen über die ganzen Sachen. Aber erstmal die Frage, hallo Sven, und wie geht es dir?
Ja, hallo Maxim. Danke der Nachfrage. Mir geht's gut. Für mich absolutes Neuland. Mal ein Podcast, sonst sehe ich die Leute immer face-to-face. Jetzt sind wir alle drei zusammen, alle in einem Podcast. Finde ich wirklich cool. Danke für die Einladung, und ich denke, das wird jetzt eine spannende Sache.
Das wird es auf jeden Fall. Wir haben uns ein paar Sachen überlegt, über die wir sprechen. Denn ja, aber erstmal vielleicht, also der Fabian ist ja schon altbekannt. Vielleicht, Sven, kannst du noch mal vielleicht was über dich sagen? Ein alter Hase. Vielleicht kannst du, Sven, vielleicht noch mal was sagen, was du genau machst, was so dein Profil ist und wo genau du der Experte bist.
Gut. Ja, mein Name ist Sven. Ich bin Geschäftsführer der Firma Bad und Raum mit Sitz in der Schweiz. Wir haben uns spezialisiert auf die Planung von Badezimmern, weil wir gemerkt haben, dass das ein Punkt ist, der immer wieder verloren geht in der Planung bei Architekten. Das wird einfach standardmäßig was eingeplant, und es gibt doch immer mehr Leute, die gehen in Urlaub oder sehen das in den sozialen Netzwerken, die schönen Badezimmer, und suchen jemanden, der das für sie verwirklicht, oder? Und da haben wir uns in dieser Nische platziert und auch sehr erfolgreich. Mittlerweile übernehmen wir auch die ganze Koordination der Handwerker, ja. Und auch die Bauführung,
ja,
sodass okay. Der Kunde das fix fertige Bad erhält.
Und das Schöne ist ja, sobald du diese Spezialisierung drin hast, das heißt, du machst nur Bäder, du kennst dich in dem Bereich aus, du hast schon, also ein Architekt hat ja viele verschiedene Baustellen, wortwörtlich, beim Hausbau. Das heißt, er ist ja der Generalist, der so das große Ganze sieht, den Entwurf natürlich maßgeblich mitbestimmt. Aber es gibt dann immer wieder solche Experten für diese Nischenbereiche, die einfach viel tiefer in dieser Thematik sind, die viel mehr und viel mehr Projekte einfach umsetzen können und somit auch viel mehr erlebt haben. Ne? Also somit hast du natürlich auch viel mehr Sachen, viel mehr Bäder gesehen, viel mehr Bäder gemacht, umgebaut und hast einfach einen größeren Erfahrungsschatz, auf den du auch zurückgreifen kannst. Und das ist auch wieder das, wovon dann deine Kunden profitieren, nämlich die Bauherren, die zu dir kommen, genau. Und sagen, hey, ich möchte ein Bad haben, das ist mein Bestand, oder auch eben Neubau. Also hast du mit beides zu tun, oder hast du da eine Tendenz, wo du sagst, okay, ich habe jetzt mehr Umbauten als Neubauten?
Ja, wenn ich so die letzten 15 Jahre zurückblicke, würde ich sagen, es sind schon mehr Umbauten und es nimmt jetzt auch immer mehr zu, die Umbauten.
Okay.
Wir haben auch aktuell, wenn ich die aktuelle Lage sagen würde, sind es jetzt 80% Neubauten. Aber okay, es werden Umbauten sein, weil bei uns in der Schweiz, wir sind zugebaut. Es ist zu, es gibt kein Land mehr, wir sind zugebaut und wir haben so viele Leerstände bei uns auch. Es wird alles Tendenz Umbau. Umbau, Umbau. Ja. Und da sind die Kleinen von Vorteil, weil die Großen, die brauchen die großen Projekte und wir, die uns dann auch da spezialisiert haben, wir sind perfekt in der Nische, sowie auch ein Lichtplaner, der dann für die Umbauten einfach perfekt eingesetzt werden kann.
Und wo ist dein Tätigkeitsfeld? Also jetzt mal geografisch betrachtet, bist du in der ganzen Schweiz unterwegs oder nur in einem Bereich? Und auch Deutschland, ist Deutschland für dich auch nochmal drin?
Wir sind in der ganzen Schweiz unterwegs,
okay,
hatten auch schon Projekte in München, Österreich hatten wir auch schon was, da ging es aber mehr um Fliesen, da haben wir die Beratung mit den Fliesen gemacht, aber schon Schweiz, das ist schon unser...
Und jetzt, wenn ich Bauherr bin und ich höre den Podcast so, ich höre mir den an und denke mir so, ja, ey, mein Gott, ich habe jetzt den Architekten und der macht für mich die Planung und jetzt brauche ich noch einen Lichtplaner, der ist natürlich in seiner Nische spezialisiert und jetzt nochmal extra fürs Bad nochmal jemand, brauche ich dann noch jemand fürs Kinderzimmer und fürs Wohnzimmer und was unterscheidet das Badezimmer jetzt von den anderen Zimmern so aus deiner Sicht?
Ja, ich sage halt immer, der Tag beginnt und endet im Badezimmer. Wir richten uns für die wichtigsten Momente im Badezimmer und daher soll es auch ein Raum zum Wohlfühlen sein. Man soll reingehen und sich einfach geborgen und sicher fühlen, weil es ist auch ein sehr intimer Raum.
Ja.
Das muss einfach stimmen. Man muss sich wohlfühlen, weil wenn ich Ihnen nicht schönen Raum reingehe und mich richte für was Wichtiges, dann fühle ich mich auch nicht richtig. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Das ist auch immer wichtig. Das frage ich auch immer meine Kunden. Was sind eure Bedürfnisse?
Ja.
Ich lasse die Kunden am Anfang einfach mal reden und ich höre nur zu.
Ganz, ganz wichtig, ja.
Weil nur rasch schnell auf das Papier gezeichnet, wie das aussehen soll, so ein Raum, das ist schnell, aber die Bedürfnisse, wie viele Personen, wie stehen die auf, was haben die für einen Rhythmus, Kinder dabei, gibt es da Leute, die einen Rollstuhl haben oder wird fürs Alter geplant, barrierefrei, das sind Grundinformationen, die man erst braucht, bevor es überhaupt losgehen kann. Bevor die Planung losgeht, braucht man einen Katalog voll Informationen.
Ja, sehr schön. Sehr, sehr schöner Punkt, den du ansprichst. Und ich sage das auch immer wieder. Es ist nämlich wichtig, auch für mich als Architekt, wenn ich mit Bauherren zu tun habe, ich muss erstmal wissen, was die haben wollen. Und viele Bauherren wissen selbst nicht, was sie haben wollen. Und deswegen ist es dann an uns, ist tatsächlich unsere Aufgabe, mit gezielten Fragen das rauszuholen, also dass der Bauherr selbst draufkommt, was er eigentlich haben möchte, weil er es vielleicht gar nicht präsent auf dem Schirm hat. Ja? Und deswegen ist es umso wichtiger, diese Fragen zu stellen und einfach mal zuzuhören. Einfach mal reden lassen, zuhören, wie sind die Abläufe, das, was du gesagt hast. Ja, einfach mal gucken, wie unterscheide ich, ob ich zu einem Arzt, zu dem ich gehe, ob der gut ist oder nicht. Ich merke das immer daran, dass er mich erstmal anhört, ja, und erstmal nicht nur guckt, okay, was hat er, hier Tabletten, tschüss, sondern ich spreche erstmal, ja, ich unterhalte mich mit ihm, ich erzähle meine Geschichte, vielleicht auch das, was die Eltern hatten, was die Großeltern hatten und so weiter und so kommt, man nähert sich dem Ganzen, obwohl ich nicht oft beim Arzt bin, aber das ist so meine Analogie, weil man öfter beim Arzt ist als beim Architekten oder beim Badplaner oder beim Lichtplaner, bringe ich das Beispiel immer so gerne, weil man dann einfach merkt, okay, was sind die Bedürfnisse oder was hat denn derjenige? Ja, und das finde ich immer ganz schön. Du hast auch gesagt, du hast bereits 15 Jahre Erfahrung in deinem Bereich. Du kennst dich, also du hast unzählige Bäder schon gesehen und gebaut. mich würde es jetzt interessieren und die Frage geht dann auch nochmal anschließend an Fabian. Wie hat sich das Badezimmer weiterentwickelt oder wie hat sich es überhaupt entwickelt in dieser Zeit, so, wo du sagen kannst, okay, ey, vor 10 Jahren haben wir noch ganz anders geplant, da waren die Ansprüche auch andere. Heute ist es, wie ist es heute, wie war es früher? Vielleicht so die Frage.
Der größte Unterschied ist die Größe. Früher hatten wir Badezimmer, die waren irgendwie um die 5-6 Quadratmeter und heute ist so ein Durchschnittsbad zwischen 10 und 15 Quadratmeter, je nach Haus, es wird immer größer, dadurch, dass auch das Schlafzimmer und die Garderobe mit einbezogen wird. Es wird ja, ich sage immer, das kommt so aus Amerika, dieses Bad & Suite, so eine eigene Wohnung, eine eigene Einzimmerwohnung im Haus.
Ja.
Das ist natürlich schon die größte Änderung. Klar, es gibt die gefliesten Duschen, es gibt neue Materialien, aber für mich der größte Unterschied ist klar, dass das Badezimmer jetzt nahtloser Übergang geworden ist zum Schlafzimmer und zur Garderobe.
Ja.
Das ist die freistehende Badewanne, die steht neben dem Bett und die Dusche ist irgendwo, das ist komplett, man kann viel mehr machen, viel mehr Spielraum.
Verschmilzt so ein bisschen, aber hat auch, man merkt ja dann auch gleichzeitig, dass der Stellenwert einfach auch gesellschaftlich vielleicht ein anderer ist mittlerweile, ne?
Ja. So. Ja. Ja, ich würde auch sagen, früher wurde sehr viel Geld für die Küche ausgegeben.
Ja.
Und es wurde auch, das ist das, was der Bauherr immer, weil die haben ein Haus gekauft und dann die Küche, das Herzstück, und da wird Geld ausgegeben. Ja. Und jetzt ist es mittlerweile schon so, muss ich sagen, die Küche und das Badezimmer, die sind auf Augenhöhe. Und ich habe auch viele Kunden, die geben ein Stück mehr aus fürs Badezimmer als für die Küche.
Ja.
Ist so.
Oder vielleicht auch eben sowohl für die Küche als auch fürs Bad.
Ja, das ist immer eine Budgetfrage.
Genau. Fabian, wie siehst du das, was die Lichtplanung anbelangt? Ich meine, gut, früher hat man, also wenn ich jetzt so 30, 40 Jahre nach hinten schaue, da haben wir ein Fenster gehabt, das hat uns ein bisschen Tageslicht reingebracht, hat nochmal einen Spiegelschrank gehabt mit einer Glühbirne in der Mitte oben angesetzt. Und sonst eben nochmal das Licht ganz normal an der Decke. Wie ist da die Entwicklung von der Lichtplanung, von dem Licht, was ich in dem Badezimmer dann habe? Wie hat sich das weiterentwickelt, so aus deiner Sicht?
Also das Bad war früher ganz klar eher nur Mittel zum Zweck. Also sprich, ich bin, also so wie du es gerade auch richtig gesagt hast, also eine Brennstelle an der Decke, irgendwie zentral, eine Glühbirne drin, irgendwie der Spiegelschrank hat noch so ein paar Halogenleuchten drin und das war's. So ist das Sven aber auch vorhin richtig gesagt hat. Es hat sich sehr geändert. Es hat sich in dem Fall auch geändert, dass die Leute mehr Aufmerksamkeit und mehr Zeit auch da drin verbringen. Ja. Und auch ein Stück weit gefühlt vielleicht auch, ich sag mal, durchs ganze Leben, das sich ja auch ein Stück weit geändert hat, wollen sie da ihre 20 Minuten, halben Stunde Rückzugsort, wo sie sich wohlfühlen. Und das hat sich bei uns in der Lichtplanung eben dahingehend geändert, dass wir plötzlich Lichtszenen haben, dass wir plötzlich verschiedene Ansprüche haben vor einem Badspiegel, wie wenn man unter der Dusche steht oder in der Badewanne liegt, dass wir da plötzlich andere Szenen schaffen, um den Bauherren seine 20 Minuten, 30 Minuten, je nachdem, wie lange er im Bad braucht, so angenehm wie möglich und so ja, sagen wir mal, schön wie möglich auch zu gestalten, also mit dem Licht. Ja. Also auch gestalterisch. Und so zumindest ist es mir aufgefallen, es gibt heute im Sanitärbereich, vielleicht kann das Sven da auch nochmal was dazu sagen, andere Materialien, also sprich zum Beispiel Armaturen, Badewannen, allgemeine Duschen, die eine ganz andere Materialauswahl haben und die ich als Lichtplaner natürlich auch ein Stück weit ganz anders in Szene setzen kann. Also so geht's mir. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel, ein Beispiel ist so diese Corian oder man sagt ja auch Mineralgusswerkstoffe, die kannte ich vor 10, 15 Jahren noch nicht so in der Häufigkeit, wie es heute ist. Und ich kann die eben als Lichtplaner bewusst in Szene setzen. Also sprich für mich, heute, ganz wirklich 2020, ist das Bad mit das Aufwendigste in der Lichtplanung. Das hat sich wirklich geändert. Wirklich.
Lass uns vielleicht genau an dem Punkt anknüpfen. Du hast gerade von Corian gesprochen. Sven, kannst du dazu noch mal was sagen? Was ist das? Was ist das für ein Material? Wie wird das eingesetzt? Ich finde es immer sehr, sehr schön, weil du natürlich da noch mal einfach auch gestalterisch tolle Sachen machen kannst und da ein bisschen freier bist, was das angeht. Aber vielleicht lass uns mal da den Experten das Wort.
Ja, Corian, ich kenne das natürlich schon über 10 Jahre in Italien. Das gibt es ja seit den 80er Jahren. Es ist eine Erfindung aus den USA. Damit kann man Küchen machen, alles Mögliche. Die Leute haben noch Angst davor, weil es ist ja dieses Matte und es ist halt immer noch, ja, wenn ich da was ausleere, wie ist das zu reinigen? Aber dafür habe ich auch mal einen Blogbeitrag gemacht, dass die Leute das verstehen. Eigentlich ist es das Beste und meiner Meinung nach wird das Keramik ablösen.
Was ist das für ein Material vielleicht?
Es ist ein Mineralstoff, das heißt, es ist Bauxit. Mhm. Und das ist ein Harz, das wird dann zusammengepresst und dann gibt es verschiedene Arten, wie das hergestellt wird. Entweder wird das gezogen unter Unterdruck, oder es wird gegossen und dann kommt auch mit der CNC-Maschine wird das dann ausgeschnitten. Es gibt ja verschiedene Namen. Es gibt ja Duravit, nennt das Duras, keine Werbung, Durasolid. Ja. Dann gibt es Kristallplant, Mineralmarmor. Das sind alles, mehr oder weniger ist es dasselbe, nur es sind verschiedene Namen. Corian ist wie VW. Das ist ein Brand und darum, aber man kennt es heute mehrheitlich unter dem Namen Corian.
Ja.
Der größte Vorteil meiner Meinung nach ist die Haptik vom Material. Wenn man es anfasst, ja. Es ist ganz weich, es ist warm. Zum Beispiel auch eine Corian-Badewanne, wenn ich die mit Wasser fülle. Ich habe auch eine, da liege ich drin, da kann ich eine Stunde lesen, ohne dass das Wasser kalt wird. Bei jeder anderen Wanne wird das Wasser kalt, oder?
Ja. Ja.
Klar, man muss es anders pflegen, aber ich sage, das kannst einmal im halben Jahr, die liefern da, ich weiß nicht, wie das in Deutschland heißt, bei uns heißt das Magic Schwamm. Das ist so ein weißer Schwamm, den macht man nass und da kann man alles reinigen. Und einmal im halben Jahr macht man das mit der Wanne und dann sieht die aus am ersten Tag. Wenn die eine Beschädigung hat, ein Loch oder irgendwas, das kann man alles reparieren. Das lässt sich nahtlos zusammenfügen. Wir machen Badezimmer, das ist wie ein L, kommt die Badewanne, anschließend das Waschbecken und die Dusche meinetwegen auch noch und das wird einzeln geliefert auf die Baustelle und vor Ort werden diese Materialien zusammengefügt, verschliffen und das ist nahtlos. Da sieht man nichts
mehr. Das wäre nochmal meine Frage, diese Reparaturstellen, beziehungsweise so wie du es gerade gesagt hast, dass man die aneinander bringt, da sieht man wirklich, also man sieht auch nicht eine Tönung in der Farbe,
nichts.
Das finde ich so toll, ja.
Wir haben Badewannen in der Ausstellung, die sind aus 3 Elementen gemacht. Die Wanne hat dann 350 Kilo. Aber wenn man es anschaut, man sieht nichts, keine Fuge, nichts, gar nichts. Ja. Weil wenn ich ein Loch reinmache, dann kommt da so ein runder, das ist ein Konus, der wird reingeklebt, abgeschnitten, verschliffen und dann ist es weg.
Sehr schön, sehr schön. Und es ist tatsächlich dieses matte Material, das fühlt sich einfach auch ganz anders an. Und deswegen lade ich natürlich auch alle Zuhörer ein, sich das bei in live anzuschauen und auch anzufassen, also nicht nur anzuschauen, sondern anzufassen. Gerne natürlich beim Sven. Wenn ihr in der Schweiz seid oder ihr habt auch Zuhörer aus der Schweiz, die dann natürlich gerne beim Sven da vorbeischauen können. Ist natürlich alles in den Shownotes verlinkt, da könnt ihr da alle nochmal alles anschauen und draufschauen. Aber geht einfach mal vorbei und das gibt es nicht im Baumarkt vielleicht, aber bei einem guten Händler hat man das dann auch nochmal, wo man das anschauen kann. Das Thema wird natürlich dann auch nochmal aufkommen, wo man dann sagt, ja gut, das ist zwar so ein tolles Material und man kann das dann so gut nachbearbeiten etc., aber der Preis ist ja wahrscheinlich so dermaßen hoch, dass wir uns das gar nicht leisten können. Kannst du da vielleicht auch nochmal was dazu sagen? Also so, wie viel Prozent ist es teurer oder wie kann man das überhaupt preislich fassen?
Ja, es ist jetzt schwierig zum Vergleichen mit einem Keramikwaschbecken. Also nehmen wir jetzt mal ein Aufsatzbecken aus Keramik, kostet roundabout 300 Euro und dasselbe in Korea kostet das Doppelte.
Okay.
Kostet das Doppelte. Es ist nicht mehr so teuer wie früher. Früher war es das Dreifache, wenn nicht das Vierfache. Vor 7, 8 Jahren war es richtig teuer. Wir sind jetzt schon, früher war so eine Badewanne um die 15.000, 20.000 Euro und jetzt gibt es die schon ab 3.500, 4.000 Euro.
Okay.
Es ist schon günstiger geworden, aber man darf nicht vergessen, das vergessen viele Leute, das Badezimmer, das bleibt wieder 25 Jahre so, wie es ist. Hm. Und wenn ich das runterbreche, das ist nicht mal ein Kaffee am Tag, was das teurer ist. Das muss man den Leuten auch mal klar machen. Ich sage auch vielen Kunden, ich weiß, ich sehe das, ihr wollt das unbedingt, wenn es momentan nicht drin liegt. Machen wir doch das nächstes Jahr. Spart jetzt noch mal ein Jahr und dann machen wir es richtig. Weil ihr schaut es dann 20, 30 Jahre lang an und in einem Jahr sagt ihr, ah, jetzt hätte ich das Geld gehabt, aber jetzt habe ich schon gemacht.
Ja.
Spart drauf, es hält 25 Jahre. Und dann 25 Jahre was anschauen, weil es einfach billig sein musste, das macht keinen Spaß.
Da hast du natürlich recht. Das ist natürlich ein sehr, sehr guter Punkt. Und ich meine, klar, das kann man machen, wenn man jetzt das Bad separat umbauen möchte. Wenn ich jetzt natürlich einen Neubau habe und dann alle Kosten auf mich auf einmal einprasseln und ich habe da keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll, ist es natürlich eine andere Situation. Gibt es da vielleicht einen Tipp für dich, wie du dann das Ganze angehen würdest? Also würdest du vielleicht auch dahingehend sagen, okay, hey Leute, jetzt macht man das Bad auf low, low budget, also wirklich low, low budget, sodass wir das in ein paar Jahren wirklich mal umbauen können. Aber wir sehen das schon mal so vor oder planen das schon mal so, dass wir das Ganze direkt angehen können.
Das ist clever. Es gibt gewisse Sachen, die müssen vorab gemacht werden, wenn die Kunden, die wollen Unterputzarmaturen haben.
Ja.
Das muss ich jetzt machen, das kann ich nicht, wenn ich es in ein paar Jahren mache, rupfe ich das ganze Bad wieder auseinander. Das ist ein Punkt, da sage ich, okay, da gebe ich jetzt mehr auf, aber das Möbel, da mache ich lieber jetzt mal ein Keramikwaschbecken hin und dann, wenn ich das Geld zusammen habe, nehme ich das weg und dann kaufe ich mir mein Objekt der Begierde, das ist dieses Korean-Möbel für 7.000 Euro. Das ist definitiv eine gute Sache. Aber was ich auch allen Bauherren noch ans Herz legen möchte, ob es eine Eigentumswohnung ist oder vor allem Neubau oder Haus, wenn sie die Budgets erhalten, wenn sie lesen, wie viel ihr Budget ist, bevor sie den Vertrag unterschreiben, sollen Sie mal in den Fachhandel gehen und schauen, was Sie für das Geld kriegen. Weil ich sehe sehr viel, die Leute haben ein Budget, die kommen, ja, wir haben jetzt 10.000 oder 15.000, kommen da mit ihren Instagram-Bildern daher und dann, ja, freistehende Badewanne, das, und dann muss ich sagen, das alles, was ihr wollt, das kostet 40.000. Das ist nicht gemein, das ist nicht böse, das ist wirklich ein Hinweis. Ich sehe dann die enttäuschten Gesichter und das will ich nicht, oder? Dann müssen die mit dem Architekten reden oder mit dem Generalunternehmen und mal, wieso ist das so? Prüft, was kriege ich für mein Geld, damit ihr das mal sieht. Richtig. Was ist auch dabei? Weil bei uns in der Schweiz ist zum Beispiel beim Sanitärbudget auch das dabei, was in der Wand ist. Die Spülkästen, das ganze Zeug, das gehört mit in das Budget und nicht nur die Armaturen und die Zahnputzgläser. Ja. Einfach so, ich weiß nicht, ob es jetzt zum Thema gehört, aber ich finde es wichtig. Ist so eine Herzenssache, das ist so. Nee,
klar, unbedingt, weil das ist ja, ich meine, die ganze Instagram-Welt ist ja ein Fluch und ein Segen gleichzeitig. Auf der einen Seite hat man natürlich Inspiration und kann da auch mal neue Sachen kennenlernen und sehen. Auf der anderen Seite hängt natürlich nicht an jedem Bild ein Preisschild dran, wo man dann genau weiß, okay, hey, dieses Bad hat 50.000 Euro gekostet und das sieht halt hammer aus. Ja, natürlich. Wenn ich halt ein Standardbad habe, dann kriege ich da die Sachen vielleicht für 7.000 Euro hin. Aber wenn ich halt was Ausgefallenes habe und ich sehe das auf Instagram und ich finde das toll, dann muss man vielleicht schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, um das sich auch leisten zu können. Deswegen, ja, also...
Ist das bei dir auch so, Maxim, dass dann teilweise die Bauherren dann auf dich zukommen und sagen, hey, ich habe ja was gesehen, was wird denn sowas kosten? Also ich merke das bei mir auch, also bei mir ist es auch relativ häufig so. Aber ist es bei dir als Architekt auch so?
Ja, natürlich. Klar, natürlich. Das hat man ja, ich denke, überall. Ja, also dann ist ja so ein bisschen... da muss man die einfach realistisch auch sein, ja. Man kann sich vieles anschauen und sich inspirieren lassen. Im Endeffekt mache ich ja bei der Architektur ganz viel über die Kubatur, was ich entscheiden kann, welche Größe ich baue und wie das von den Kosten handelbar ist. Und dann kann ich ja auch noch natürlich über die Stufe, also will ich einfach mittel- oder hochwertig bauen. Und natürlich sind die meisten Hochglanzbilder auf Instagram, die man so sieht, die sind natürlich alle in einer großen Kubatur, das heißt, die haben auch Platz im Badezimmer oder in den Wohnbereichen oder wo auch immer das Foto gemacht ist. Und die haben auch natürlich hochwertige Sachen verbaut. Ja? Und wenn man die als Inspiration mitbringt und dieses Bild sich stark verfestigt bei den Bauherren, dann ist natürlich die Enttäuschung umso größer, wenn es dann heißt, ja gut, aber das ist einfach im Budget nicht drin. Wenn wir das haben wollen, dann müssen wir nochmal 20-30% aufstocken vom Budget. Wenn ihr das machen wollt, sehr gerne, dann kriegen wir das natürlich auch umgesetzt. Aber das ist so ein bisschen die Enttäuschung der Bauherren durch die Inspiration. Ja, die ist natürlich da. Ja, leider. Aber vielleicht auch nochmal die Frage an dich auch, Fabian. Wie bist du oder wie gehst du an so ein Badezimmer ran? Wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich habe hier einen Bauherrn, der will einen Experten haben, und zwar den Sven, weil er den Podcast gehört hat. Und der Sven soll das Badezimmer planen. Und du, Fabian, du machst am besten die Lichtplanung für das Haus und auch natürlich in dem Badezimmer. Wie gehst du dann so an das Projekt dann ran, wo du sagst, okay, was analysierst du, was schaust du dir als erstes an so?
Also im Prinzip, wenn wir mal das aufs Bad runterbrechen, ist natürlich erstmal in dem Fall, wie du es gerade gesagt hast, erstmal die ich nenne es mal Einrichtungsplanung vom Sven wichtig. Also ja. Heißt, der Sven gibt vor, wo sitzt, sag mal zum Beispiel die Badewanne, die Dusche, die Waschbecken. Sehe dann natürlich aus dem Grundriss heraus auch, wo haben wir Tageslichteinfall, also sprich Fenster oder vielleicht auch was für eine Dachkuppel etc. Und fang dann natürlich auch an, und das ist sehr, sehr wichtig im Bad, die Oberflächen abzufragen. Also sprich, ja. was kriegen wir an die Wände in den verschiedenen Bereichen, was ist am Boden, wie sehen die Möbel aus, wie wird die Badewanne, was wird's für eine Badewanne? Also ich frage eigentlich erstmal alles ab. Im besten Fall kriege ich das über eine gute Badplanung, wie zum Beispiel beim Sven oder so, kriege ich das dann einfach rüber. Da sehe ich das dann auch schon alles draus und kann im Prinzip darauf dann meine Lichtplanung aufsetzen. Also so wie ich es vorhin auch mal kurz gesagt habe, ich kann schauen, dass ich vielleicht gegebenenfalls die Badewanne ein bisschen in Szene setze. Ich kann schauen, dass ich in der Dusche ein, zwei Lichtszenen, also sprich mit abgeblendeten oder indirektem Licht arbeite und im Prinzip natürlich vor den Waschtischen oder um den Waschtisch drumherum im Prinzip auch nochmal zwei Lichtszenen schaffe. Das heißt, ja. Einmal das Licht zum Schminken, so sage ich immer sehr gerne, also wenn die Frau sich schminkt, vom Spiegel, dass wir natürliche Farben haben, dass wir das Gesicht nicht, sage ich mal, in die ein oder andere Farbrichtung ausleuchten, aber trotz alledem dann für den, gerade wenn man abends nochmal ins Bad geht, dass man da einfach ein sehr gedämpftes Licht hat, dass man eine schöne Lichtszene schafft, um sich so ein bisschen, um das Ganze heimelig aufwirken zu lassen.
Ja, ja. Ich war schöne interessante Sachen, die du auch angesprochen hast. Und ich war auch jetzt vor kurzem auf einer Weiterbildung und da ging es um das Thema Farben und diese Farbechtheit, dass der man kennt es ja, man kaut sich irgendwie das Fleisch beim Metzger. Jetzt bringe ich das Fleischbeispiel als Vegetarier, egal. Man kauft sich das Fleisch, das ist so schön saftig und rot und sieht appetitlich aus, bringt es nach Hause, hat vielleicht eine falsche LED-Lampe verbaut und schaut sich das an und denkt sich, das sah ja gerade eben noch ganz anders aus, es ist schon schlecht geworden. Und zum einen das und zum anderen hast du auch nochmal wegen den Oberflächen gesprochen. Das finde ich auch ein wichtiger Punkt natürlich für die Ausleuchtung beziehungsweise für die Farbwiedergabe auch. Es gibt da einen, ich glaube, das hieß R-Wert. Kann das sein, dass es der R-Wert oder irgendwas muss über 80 sein oder 80?
Der CRI-Wert.
CRI-Wert, genau. Okay.
Genau, das sagt im Prinzip was aus über, wenn wir bei der LED bleiben, über die Qualität der verbauten LEDs, ja. Wie farbecht die sozusagen sind. Genau. Wir versuchen im Bereich Schminken oder alles in dem Bereich eigentlich einen CRI-Wert von mindestens 95 zu erreichen, also sprich umso höher, umso besser. Ja. Im normalen Wohnbereich reicht im Normalfall 80 aus. Und ich frage eben genau, also und eingehend mal darauf gehen, die Oberflächen, die frage ich sehr gerne ab. Ja, also die Bäder, die momentan wir planen, was die Beleuchtung betrifft, haben sehr häufig in der Zwischenzeit Erdtöne, also so ein bisschen gräulich, erdige Töne. Ich weiß nicht, ob das Sven auch ein Stück weit bestätigen kann. Also zumindest so hier so im Raum Süden von Deutschland haben wir sehr viele Bäder, die gerade so in die Richtung gehen. Und dann tut sich auch eine Lichtfarbe anders verhalten, weil wir sehen ja nichts anderes als die Reflexion. Also das muss man immer bedenken. Und gerade dann beim Schminken etc. kommt es auf eine Farbechtheit auch drauf an. Also deshalb fragen wir diese Werte einfach auch ab oder diese Oberflächen, um gegebenenfalls dann darauf zu reagieren, damit einfach wir eine wirkliche Farbechtheit auch haben.
Genau. Und dieser CRI-Wert, das habe ich jetzt danach nochmal nachgeschaut, die LED-Leuchten, die das haben, sind nicht unbedingt teurer als die das nicht haben. Das ist einfach nur eine Sache, auf das man achten sollte. Und das kann jeder dann bei sich mal daheim, wenn er die Glühbirne wieder austauschen muss, dann kann er einfach darauf achten, dass das LED-Leuchtmittel einfach den CRI-Wert von 80 oder mehr als 80 hat. Und schon habe ich eine andere Farbwiedergabe und vielleicht auch ein ganz anderes Raumgefühl auf einmal.
Also wie gesagt, Empfehlung meinerseits in den normalen Wohnbereichen ist CRI-Wert von 80 absolut okay. Dort, wo es wirklich drauf ankommt, sollte man schon Richtung 90 oder mehr gehen. Okay. Und wie du es richtig gerade gesagt hast, das ist meistens nur vom gleichen Hersteller. Vielleicht kostet die Glühbirne da, sag mal, 50 Cent, 60 Cent mehr, aber die hat den höheren CRI-Wert. Ich würde immer dazu greifen.
Ja, sehr schön.
Das ist kein Kostenfaktor mehr, richtig.
An dieser Stelle machen wir einen Cut, denn das ganze Interview wurde einfach sehr lange, über eine Stunde, und deswegen teilen wir es einfach in zwei Folgen auf. Also, die nächste Folge gibt es morgen, die ist morgen schon online, deswegen hör da auch nochmal rein, und wenn es dir gefallen hat, am besten eine 5-Sterne-Bewertung abgeben und es mit deinen Freunden teilen. Ich danke dir. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Immer dran denken, um Bauherr zu werden, schau rein bei Bauherr-Werden. Ciao, dein Maxi.